Becker.
Petković.
Becker Petković.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Becker Petković während Wimbledon, unsere zweite Wimbledon-Episode. Wir hatten schon gesprochen, Boris, nach der Auslosung, nach dem Draw. Jetzt sind wir hier, die zweite Woche ist im vollen Gange und wir sind kurz vor den Halbfinals. Wie geht es dir? Was machst du? Hast du nur Tennis geguckt oder kommst du auch zu anderen alltäglichen Sachen?
Ja, ich habe ja eine junge Familie zu Hause und muss mich dann um meine zwei Mädchen, nenne ich sie immer, ein bisschen kümmern. aber habe natürlich sehr viel Tennis geschaut. Ich bin ja hier in der zweiten Woche bei Sky Italien engagiert.
Ah, siehst du.
Und war
also musst
gestern
du.
Im Studio den ganzen Tag und die war kein italienischer Tag. Cobolli verloren und Pauline verloren und davor gab es einige Dinge zu tun. Also ich bin im Tennisfieber, aber natürlich auch ein bisschen im Fußballfieber. Mm. Das Spiel Argentinien-Ägypten hat natürlich die Gemüter erhitzt. Wie Argentinien noch diesen Rückstand wettmachen konnte und so weiter und so fort. Und freue mich heute Abend, Frankreich gegen Marokko anzuschauen.
Ja, cool. Ich finde es immer so gut, wenn du über Fußball sprichst, weil du bringst so eine Tennissicht mit rein, weißt du, so eine psychologische Tennissicht. Ja. Deswegen finde ich das gut. Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Zeit, hinten raus darüber zu sprechen, wie du das Spiel empfunden hast zwischen Argentinien und Ägypten. Aber lass uns erstmal mit Tennis loslegen. Es ist so viel passiert. Wo möchtest du anfangen?
Ich möchte gerne bei Sascha Zverev anfangen, weil ich finde, das ist die Chance seines Lebens. Und das meine ich im Ernst, in einem Satz Wimbledon zu gewinnen. Mm. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen erarbeiten, warum ich das so meine. Und da muss er das Halbfinale spielen gegen Ferry. Aber der Junge gefällt mir unglaublich gut.
Mm. Ja, das ist ich fand, es gab so zwei Möglichkeiten bei Sascha nach dem French Open Sieg, dass er sich entweder noch mehr Druck macht, um allen zu beweisen, dass er es wiederholen kann, oder dass so eine mentale Blockade sich löst und er einfach spielt. Und wir wissen ja alle spielerisch, wie gut er war. Es hatte sich nur so angefühlt, als hätte er nicht so hundertprozentig dran geglaubt. Und zumindest bisher, so wie er aufgetreten ist in allen Matches, sieht es so aus, als wäre Zweiteres eingetreten, als hätte er wirklich, als wäre es ein Befreiungsschlag gewesen, French Open zu gewinnen. Und er sieht für mich aus wie der beste Spieler beim Turnier. Es ist nie eine Garantie, dass man dann das Turnier am Ende auch gewinnt. Da kommen ja dann, das kannst du ja viel besser erzählen als ich, da kommen ja dann die psychologischen Elemente dazu gegen Ende eines Tennisturniers, im Halbfinale, Finale, vor allem bei Wimbledon. Aber rein spielerisch, Boris, ist er der beste Spieler vielleicht mit Novak hier gerade? Oder wie siehst du das? Wie hast du die Männer? Lass uns doch bei den Männern dann direkt beginnen. Wie hast du die Männer beobachtet insgesamt?
Ich habe die Männer wie folgt beobachtet. Sinner, Titelverteidiger, hat für mich noch nicht seine beste Form gefunden. Mhm. Erste Runde gegen Kekmanovic in 5 Sätzen, sag mal, glücklich gewonnen. Mhm. Danach zwar keinen Satz verloren, aber sag mal immer, man sagt auch, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Viertelfinale gegen Struffi hätte ich natürlich gerne gesehen, dass Struffi den zweiten dann im Tiebreak gewinnt und dann jetzt ein Match. So wurde dann Sinner nicht genügend gefordert und macht das, was notwendig ist, um das Match zu gewinnen. Aber ich glaube, dass er dich schon steigern muss gegen Djokovic, weil der spielt wieder ein Turnier. Ich suche nach neuen Überschriften, wie ich diesen Mann aus Serbien beschreiben kann. Also ich war sprachlos am Ende des Matches gegen Ožej Aljasim, wie ein 39-Jähriger 5 Stunden 15 Tennis spielen kann bis nachts um 11 und sein 15 Jahre jüngerer war am Ende deutlich erschöpfter. Wie Djokovic. Ich weiß nicht, wie sowas geht, wie er das geistig, wie er das körperlich schafft, wie die Motivation ist, wo er diese Kraft nimmt. Aber er sagt danach, das sind genau die Matches, warum er noch Tennis spielt. Und wir sind so glücklich, dass wir diesen Mann noch haben. 2 Tage wird ihm gut tun, weil ich glaube, hätte er einen Tag Pause gehabt, dann ist er natürlich der klare Favorit im Halbfinale. Aber mit 2 Tagen Pause trau ich Novak schon was zu. Allerdings muss sich Jannik Sinner steigern. In der bisherigen Form, meine ich, ist Djokovic der Favorit. Aber Sinner ist nicht umsonst die Nummer 1 der Welt, ist nicht Titelverteidiger, der weiß, wie es geht. Mhm. Und ich glaube auch mit seinem Trainer, oder bei den beiden Trainern, Darren Cahill und Simone Vanozzi, die werden sich das einfallen lassen. Letztes Jahr gab es schon mal ein Halbfinale, Djokovic gegen Sinner. Das hat der der Italiener glatt in 3 Sätzen gewonnen. Aber dieses Jahr gab es ein Halbfinale in Melbourne, was Djokovic in 5 Sätzen gewonnen hat. Und ich bin gespannt, an welches Match sich die beiden erinnern werden, wenn es denn losgeht.
Ja, du hast gerade ein super Wort gesagt, Boris. Motivation. Wo nimmt er die Motivation her? Weil ich fand, dieser letzte Abschnitt des Matches in diesen 5 Stunden 15 gegen Felix Auger-Aliassime, die letzten 20 Minuten, das war Novak, wie er leibt und lebt. Du kennst ihn ja auch sehr gut. Du kennst ihn viel besser als ich, aber ich kenne ihn sehr lange. Ja, ich kenne ihn, klar, seit er 12 ist. Und für mich, seine größte Stärke ist seine Willensstärke. Wenn der will, wenn der sich was in den Kopf setzt, dann ist er, im Serbischen gibt es so ein schönes Wort, das heißt Inat. Das übersetzt man im Deutschen als Trotz. Aber es ist nicht so, es ergreift so nicht die ganze Bandbreite der Bedeutung. Es ist mehr so ein positiver Trotz, weißt du, so sich was in den, ja, Kopf zu setzen und das bis zum Ende durchzuziehen. Und das, finde ich, war so, weil er muss müde gewesen sein. Es kann nicht anders sein. Aber seine Willensstärke hat irgendwas in seinem Körper so transzendiert, dass er sich am Ende bewegt hat, wie ganz am Anfang, in Minute 1. Und es war wirklich unglaublich, das mit anzugucken, während Felix dann noch nicht diese Erfahrung hat, gegen so einen Champion dagegen zu halten im Kopf. So kam es mir zumindest, ja, vor, oder? War das bei dir auch so, dieses im Kopf gegen einen Champion mitzuhalten? Das kennst du ja auch. Du hast ja auch viele, hast du ja schon ein paar Mal erzählt im Podcast, du hast ja auch viele schon im Kopf quasi klein gehalten, bevor es, ja, überhaupt den ersten Schlag gab. Kannst du mal erzählen, wie sich das anfühlt, wenn dann so telepathischer Kampf zwischen den beiden Gegnern passiert auf dem Platz?
Ja, so ein Match fängt ja nicht mit dem ersten Punkt an. Das fängt ja schon am Vortag an, wie man sich einstellt auf den Gegner. Wie ernst nehme ich meinen Gegner? Was sind meine Stärken? Was sind die Stärken des Gegners? Wo bin ich überlegen? Wo bin ich unterlegen? In welche Ecke will ich ihn drücken? Wann habe ich eine bessere Chance zu gewinnen? Das machst du ja dir Gedanken vorher. Und dann musst du abwarten, wie das Match geht. Der erste Satz war hart umkämpft, aber wichtig eben für Djokovic, dass er den gleich gewonnen hat. Mm. Und so das erste Ausrufezeichen von wegen, also FAA, von wegen, ich bin müde oder es wird leicht heute, jetzt machen wir die Ärmel hochkrempeln, jetzt geht's ans Eingemachte. Und so habe ich den Eindruck gehabt und dann fühlt sich Djokovic wohl. Ich nenne ihn positiv natürlich ein echter Straßenkämpfer. Also wenn der die Ärmel hoch macht und so ein bisschen die Hände spucken, so jetzt geht's an, ich sage jetzt keine anderen Worte, dann muss man aufpassen. Dann muss man aufpassen und das hat Federer und Nadal auch. Also das sind auch solche Champions, die ihm in den entscheidenden Momenten einfach noch eine Schippe drauflegen können. Und eben auch Djokovic. Und auch die ganze Atmosphäre dann im Center Court. Da war natürlich die Diskussion, warum machen die das Dach schon 7:45 zu? Also deutlich früher wie in den letzten Tagen. Da hat er sich dann auch natürlich mit der Supervisorin unterhalten, zu Recht. Da hat er Argumente gehabt. Aber das sind alles Szenarien, die braucht er, die machen ihn stärker und verunsichern den Gegner. Also der versucht auch, Nebenkriegsschauplätze zu finden, weil da fühlt er sich wohl, der Austausch mit den Zuschauern. Auch nicht immer unbedingt auf seine Seite, aber das stimuliert ihn. Diese Szenerie, wo wirklich unglaublich laut es plötzlich zugeht, auf dem heiligen Rasen. Und das machen die, das verunsichert die meisten. Also Auger-Aliassime und viele andere werden dann kleiner und Djokovic wird dann größer. Und er lässt es einfach nicht zu, dass er dann verliert. Er wird keinen leichten Fehler machen. Du musst den Mut haben, du musst die entscheidenden Punkte gewinnen, weil geschenkt bekommst du dann nichts mehr.
Ja, es ist total absurd gewesen. Es war wirklich, ich habe am Ende auch gesagt, es ist absurd. Es ist eine absurde Leistung, weil es war einfach nur absurd. Und für dich würdest du sagen, ist er der leichte Favorit, weil er diese 2 Tage Pause hatte gegen Jannik Sinner. Also nur für die vielleicht, die es nicht mitgekriegt haben. Ich glaube, es haben alle mitgekriegt, aber trotzdem, um die Fakten zu klären. Oben im Feld ist Jannik Sinner die Nummer 1 der Welt im Halbfinale gegen Novak Djokovic. Die werden beide morgen, wir nehmen gerade am Donnerstag um 10.44 Uhr Ortszeit in London auf. Bei dir ist es 11.44 Uhr in 3-4 Stunden gehen die Damen-Halbfinals los. Das heißt, oben ist Jannik Sinner gegen Novak Djokovic und unten ist Alexander Zverev, der gegen die Überraschungskiste Arthur Ferry spielt im Halbfinale. Aber du siehst Novak als leichten Favoriten. Wie würdest du sagen, prozentmäßig? Ja.
Also nach der Form des bisherigen Turniers, ich denke mir auch, wie viel realistische Chancen hat Djokovic noch, einen Grand Slam zu gewinnen? Ich glaube, Rasen ist die beste Chance. Ich glaube, er ist körperlich noch fit genug. Also ich habe jetzt nichts gehört, dass er irgendwo Probleme hätte nach diesem Marathon-Match. Und auch die Form von Sinner. Also Sinner war letztes Jahr stärker, auch ins Halbfinale reingehend. Da habe ich den Italiener klar als Favoriten gesehen, hat auch dann glatt in 3 Sätzen gewonnen. Dieses Jahr sehe ich es nicht. Also Sinner muss sich steigern, um Djokovic Parole zu bieten. Und klar, ich meine die Rekorde. Jetzt hat er 107 Einzel gewonnen in Wimbledon.
Das ist so absurd.
Roger Federer 105, also hat ihn überholt. Wenn er es zum 8. Mal gewinnen würde, hätte er den Rekord von Federer eingestellt. Das ist so sein ewiger Rivale. Also es gibt alles Gründe, warum Djokovic diese einmalige Chance nutzen möchte, auf jeden Fall. Und auch mit 39. Ich weiß nicht, ob er mit 40 nochmal die Chance hat. Also gut, bei Novak soll man niemals nie sagen, aber das Zeitfenster wird kleiner, indem man nochmal einen Grand Slam gewinnen kann. Es wäre dann der 25. Auch das wäre ein Rekord. Es gab keine Spielerin oder Spieler, die jemals 25 gewonnen hat. Mark Rekord hat 24 gewonnen, Serena Williams 23, Steffi Graf 22. Aber das sind alles für mich Gründe, warum er die 3%, die er vielleicht noch im Rucksack hat, nochmal rauspackt. Und ich glaube auch, die Fans sind für ihn. Also es wird eine Kulisse sein, das ist pro Djokovic. Und das kann alles den Italiener beeindrucken. Dann ist das so nicht gewohnt. Auf der anderen Seite reden wir von Jannik Sinner. Wirklich Pokerface, par excellence. Du weißt nie, wie es in ihm vorgeht. Es war heiß gegen Struffi, aber er hat sich nichts anmerken lassen. Die Frage von der Journalistin danach natürlich auch, wie fit warst du? Da musste er natürlich schmunzeln, weil das ist so die kleine Schwachstelle, die er hat, aber hat das elegant gelöst. Also die Augen sind auf dieses Halbfinale gerichtet. Viele sagen, das vorweggenommene Finale. Ich sehe das nicht so. Also ich sehe Zverev da wirklich Parole bieten. Ich glaube übrigens, dass Zverev mehr Chancen, wenn er dann gewinnt, mehr Chancen im Finale gegen Djokovic hätte wie gegen Sinner.
Ah, okay,
also für Zverev wäre es besser, wenn Djokovic gewinnt, weil gegen Sinner hat er jetzt, ich weiß nicht, wie oft dies ja schon verloren, das wäre nicht so gut, aber Sinner muss das Halbfinale gewinnen. Also viele, viele Fragezeichen und viele Hoffnungen und ich bin darüber überzeugt, dass das Zverev-Camp das erste Halbfinale ganz genau beobachten wird.
Sprechen wir auch gleich nochmal über Sascha, ich wollte nochmal kurz zu Jannik Sinner was sagen. Ich fand, also einerseits fände ich es für ihn ein Riesenreifeprozess, wenn er dieses Turnier gewinnen würde, mal nicht in seiner Bestform, weil bisher haben wir das meistens so bei ihm erlebt, dass er in ein Turnier kommt und du siehst von dem ersten Punkt, von der ersten Runde, Jannik Sinner ist gut drauf, ne? Und dann ist eigentlich so, zumindest in den Turnieren, die er dieses Jahr gewonnen hat, dann ist eigentlich nur noch so, Jannik Sinner gegen den Rest des Feldes, kann irgendeiner ihn zum Stolpern bringen oder vielleicht die Hitze ihn rausbringen. Aber diesmal ist es das erste Mal, dass er von Anfang an eben nicht bei 100% aussah und sich langsam gesteigert hat. Und das wäre, finde ich, für ihn so ein Reifeprozess, dass er ein großes Turnier gewinnt, ohne bei 100% gewesen zu sein. Und ich glaube, das kannst du auch bestätigen als ehemaliger Champion, dass das dann so der wahre Ritterschlag ist, wenn du anfängst, Turniere zu gewinnen, nicht in deiner besten Form, weil das ist einfach im Tennis schwierig. Das ist der einzige Sport, wo die Saison am 1. Januar beginnt und bis tief in den November reingeht. Versuch mal da 100% deiner Leistung abzurufen jede Woche. Das geht ja eigentlich gar nicht. Und das andere, die Babsi Schett als Tirolerin hat ja so ein bisschen Insights in den Südtiroler. Und sie hat super interessante Sachen erzählt. Sie hat erzählt, dass die jetzt alles abmessen, was er isst, weil sie festgestellt haben, dass er oft, ist ja eh schon so ein dünner Schlenkerl, dass er oft abnimmt während langer Turniere, während Grand Slams. Das heißt, die messen jetzt ganz genau, wie viele Kohlenhydrate, wie viele Proteine, was ist der genau. Das ist das eine. Und das andere, sie haben sich wirklich bemüht, in der Woche vor Wimbledon war es ja extrem heiß, ihn rauszuschicken in die Hitze. Und er hat viel in der Hitze trainiert. Und das hat man gemerkt. Klar, er hatte trotzdem roten Kopf gestern. Er hatte trotzdem roten Kopf, aber es ist dann am Ende, ist er durchgekommen und er hat nicht geschwankt oder sah zumindest von außen nicht so aus. Vielleicht hat er sich innerlich so gefühlt. Aber da haben die sich echt bemüht, haben sie ihn rausgeschickt in die Mittagshitze und links rechts laufen lassen. Wie du sagst, Darren Cahill und Simone Vagnozzi, die sind Top-Männer, die wissen, wie es geht und die haben sich da wirklich bemüht, diese Schwäche zumindest kleiner zu machen.
Ja, ich meine, du musst eigentlich immer trainieren, wenn du das Match hast. Das ist die ideale Vorbereitung. Du kannst dich morgens um 9 trainieren, wenn es schön kühl ist, wenn du nie ein Match hast um 9. Also davon gehe ich aus. Aber ich glaube, Sinner ist zum ersten Mal echt unter Druck. Er hat dieses Jahr noch keinen Grand Slam gewonnen. Halbfinale Melbourne, zweite Runde Paris. Ja, er hat diese unglaubliche Serie, 6 Masters in Folge, okay. Aber du bist eine wahre Nummer 1 eigentlich nur, wenn du auch einen Grand Slam gewinnst. Das war bis jetzt Alcaraz, das war bis jetzt Zverev. Auch da ein weiterer, sag mal, Punkt, wo er doch so ein bisschen jetzt liefern muss, um eben auch die 1 zu bleiben. Die Weltrangliste lügt nicht. Also Zverev ist ihm auf den Fersen, was die Punkte angeht. Nur für dieses Jahr, da hat Sinner ungefähr 6.700, Zverev hat jetzt über 6.000, also der Unterschied schrumpft. Und beide müssen ja noch spielen. Also jeder weitere Sieg von Zverev macht den Abstand geringer. Und das große Ziel, was er auch selbst gesagt hat für alle, Sascha Zverev ist die Nummer 1 der Welt. Und das ist durchaus realistisch jetzt bis zum Ende des Jahres. Aber in diesem Turnier werden auch viele Punkte vergeben. Also Sinner ist so jetzt im dritten Jahr an der Spitze zum ersten Mal ein bisschen unter Druck, dass er auch beweisen muss, dass er der beste Spieler der Welt ist.
Und Boris, was denkst du? Ich habe, irgendjemand hat mir gesagt, ich weiß gerade gar nicht, wer es war, tut mir leid, falls du es warst und ich habe dich jetzt vergessen. Irgendjemand hat mir gesagt, ihm kommt so vor, als würde Jannik Sinner Carlos Alcaraz fehlen. Und dann musste ich drüber nachdenken. Letztes Jahr war es ja ähnlich, als Jannik gesperrt war 3 Monate, hat Carlos ja auch echt nicht gut gespielt. Ja. Und kaum war Jannik zurück, gewann Carlos Rom, French Open, gewann so 3 Turniere hintereinander, kaum war Jannik Sinner zurück. Glaubst du, ihm fehlt so dieser Konkurrenzkampf, dieses sich messen an für ihn den anderen besten Spieler der Welt? Wobei ich finde auch, Zverev macht gerade die Lücke immer kleiner, immer kleiner.
Nee, das ist ein guter Punkt. Man gewöhnt sich natürlich an den ewigen Rivalen und wenn der eben immer noch verletzt ist, dann ja, also ich will nicht sagen, man nimmt die andere Konkurrenz nicht ganz so ernst, aber es fehlt so dieser ewige Widersacher. Mhm. Und ich weiß nicht, was das mit der Psychologie ausmacht. Mit einem, vielleicht ist er so ein bisschen entspannter als sonst. Und das ist eben nicht gut, dann in die Topform zu kommen. Aber ich glaube, spätestens am Freitag muss er hellwach sein, weil dann heißt er gegenüber Djokovic und dann möglicherweise im Finale Sascha Zverev. Insofern, also jetzt sind auch die Trainer gefragt. Jetzt ist der Grund, warum man Trainer auf diesem Niveau engagiert hat. Sind 2 Tage Pause. Wie gehst du mit diesen 48 Stunden ohne Match um? Schwierig. Wie dosierst du das Training? Ich weiß, dass er gestern in der Halle ein bisschen gespielt hat, ein bisschen Krafttraining, aber deutlich weniger wie sonst. Ich bin überzeugt, dass er heute wieder in Orangi Park geht und vielleicht auch in der Mittagshitze spielt, weil er auch morgen, glaube ich, am frühen Nachmittag das Match hat. Also heute geht's schon, muss man sich so wieder in Matchverfassung bringen, damit man nicht vergisst, hoppla, das Turnier ist noch nicht vorbei. Halbfinale ist für ihn ein Minimalziel, also davon geht er aus. Mhm. Und jetzt geht's ans Ganze und jetzt sind Darren und Simone gefragt und vor allem Jannik Sinner.
Ja, cool. Also ich freue mich sehr auf dieses Match. Ich freue mich, noch mehr würde ich nicht sagen, aber ich freue mich genauso sehr auf das andere Match. Alexander Zverev hat so einige seiner Dämonen besiegt dieses Jahr. Er hat seinen ersten Grand Slam Titel gewonnen. Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Und er hat seinen zweiten Grand Slam Titel gewonnen, indem er endlich Taylor Fritz besiegt hat. Ich lache, aber es war ein fantastisches Match. Taylor, muss ich leider sagen, war echt angeschlagen. Ich bin danach, bin ich in ihn reingelaufen. Es war so eine Stunde nach dem Match und er hat echt gehumpelt. Riesen Icepack auf dem Knie. Ja. Und er ist ja wirklich schon, als ich gesehen habe, dass er eine medizinische Auszeit nimmt, mein Boris, du kennst ihn auch, es ist einer der absurd schmerzresilientesten Menschen, den ich kenne. Also wenn der eine medizinische Auszeit holt, dann ist da wirklich was im Busch und der sah nicht gut aus nach dem Match. Aber trotzdem, es ist er kam auch gar nicht dazu, sich besser zu fühlen, weil Zverev so über ihn drüber gerollt ist und man fühlt sich vielleicht dann doch besser, wenn man irgendwie ins Match kommt und das war überhaupt nicht der Fall. Wie hast du dieses Viertelfinale zwischen Zverev und Fritz beobachtet?
Nee, gut, dass du es erwähnt hast mit Taylor Fritz. Also der geht mit einem gebrochenen Knie, geht der nicht vom Platz, den muss er vom Platz tragen. Wenn der medizinische Auszeit nimmt, dann hat der was. Auch natürlich war er vielleicht da nicht mehr ganz so spritzig oder konnte nicht mehr so in die Knie gehen, aber es ist immer noch Taylor Fritz mit einem guten Aufschlag. Mhm. Genau. Zverev hat ihm gar keine Chance gegeben. Es ist ja dann auch so, wie reagiert der Gegner? Geht er ein bisschen vom Gaspedal, guckt da immer mal rüber, will er bald aufgeben? Nee, also Sascha hat ihm gar keine Chance gegeben. Und das zeichnet ihn eben auch aus, dass das war ein Angstgegner, nicht mehr ist, sondern es war ein Angstgegner. Und er hat ihn auch im dritten dann mit 6-2 klar geschlagen. Aber das Match vorher gegen Lehecka, das war schwierig für ihn.
Ja, das fand ich das Schwierigste. Du auch für ihn? Also fandest du das den schwierigsten Gegner?
Fand ich das engste Match, weil er, also am Abend vorher, ich rede von Montagabend, war er bessere Spieler und die mussten dann bei 3-2 im dritten Satz abbrechen und das ist dann immer schwierig. Es ist 11 Uhr nachts, wann geht dein Adrenalin aus deinem Körper, wann kommst du zum Schlafen und so weiter, am nächsten Nachmittag in prallender Sonne, da tat er sich gleich von Anfang an schwer, schwuppdiwupp war der dritte Satz weg und da musste er im vierten echt beißen, weil Lehetschka so gut war. Es war nicht, dass Sascha jetzt schlecht war, sondern Lehetschka war so gut, es hätte auch in den Fünften gehen können. Da habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht, aber als er dann den Tiebreak gewonnen hat, Matchball gehabt, bei eigenem Aufschlag, Doppelfehler.
Oh Gott,
ich habe da nur meine Augen so ein bisschen verschlossen, dachte, oh Gott, was macht er? Was macht er? Kommen die alten Dämonen wieder raus? Aber nee, hat den Sack dann zugemacht bei 8-6. Auch dann seine Geste danach, also von wegen, oh Gott, das hätte echt schief gehen können. Mhm. Das zeichnet den neuen Zverev aus. Einfach, dass er dann den Mut hat, keine Angst zu haben, zu passiv zu werden, sondern weiter offensiv, weiter aggressiv und eben auch dann verdient gewonnen. Aber das hätte schief gehen können. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt gegen Fritz, weil ich dachte, also irgendwann muss diese Serie reißen.
Knacken,
ich
dachte, niemand schlägt Alexander Zverev 8-mal hintereinander.
Ja, auch wir gespielt, einfach der Aufschlag ist so stark, dann die Return-Position gefällt mir gut, auch beim zweiten Aufschlag des Gegners, nur wenig hinter der Grundlinie, bei anderen Turnieren war er weit hinter, also immer noch offensiv, macht dadurch ein paar mehr Fehler, aber ist deutlich aggressiver, wenig berechenbarer geworden, auch für den Gegner, kommt ans Netz, hat keine Angst vom Volley, das ist so ein komplettes Bild jetzt und da muss der andere, wer auch immer es ist, wirklich seinen besten Tag haben, um Sascha Zverev momentan zu schlagen.
Ja, ich finde, das ist ein super Punkt, den du bringst, weil es war ich habe von diesen 7 Matches, die er gegen Taylor Fritz verloren hat, habe ich, glaube ich, 5 oder 6 sogar kommentiert. Ja. Und da war es so, dass der Grund für mich oft war, dass Taylor Fritz keine Angst vor dem Rückhand-Cross mit Zverev hat. Und das haben ja ganz viele Spieler. Ich würde sagen, 99% der Spieler wollen mit Zverev nicht Rückhand-Cross spielen. Er hat einfach die beste Rückhand der Welt. Und Fritz hatte das nicht. Der macht da zwar keine Punkte, also er macht keine Winner mit der Rückhand, aber der kann Ewigkeiten Cross spielen. Und dann hatte Fritz eben einen näheren Stand, eine nähere Position zur Grundlinie und eine bessere Vorhand. Er hat, ist dann rumgegangen, hat Vorhand Inside-In gespielt und dann wurde Sascha kurz und Fritz hat dann die Rallyes übernommen. Und jetzt mit dieser neuen Vorhand und der neuen Court-Positionierung hat Fritz eben nicht mehr die Zeit, das zu tun, was er vorher immer gemacht hat. Und deswegen konnte ich mir fast nicht vorstellen, auch wenn Fritz fit gewesen wäre, dass er Sascha in dieser Form bezwingt. Aber du weißt halt natürlich nie die Komponente Psychologie, wie viel steckt er ihm dann doch im Hirn drinne. Aber wenn du rein auf die Zahlen und die Statistiken und die Verbesserungen in Saschas Spiel geguckt hast, dann fand ich auch, war er der klare Favorit. Und das hat er dann auch gezeigt. Das fand ich super, dass er das so umsetzen konnte, weil das ist ja das eine in Theorie und dann in Praxis was anderes.
Ja, aber das ist ein sehr guter Punkt, weil ich frage mich immer, wie kann Fritz Zverev schlagen, wenn beide die gleiche Form haben, rein von der Technik her, von der Spielweise. Und dann dachte ich, also Zverev hat den besseren Aufschlag, hat die bessere Rückhand, mittlerweile auch eine sehr gute Vorhand und ist körperlich vielleicht stärker. Also in welchen Faktoren ist Fritz stärker? Eigentlich nur, wenn Zverev schwächelt. Wenn Zverev Normalform hat und sein Spiel spielen kann, ist er der bessere Spieler. Und was er noch gemacht hat gestern, Rückhand Longline. Also er ist nicht auf die langen Cross-Duelle eingegangen, sondern war der Erste, der die Rückhand Longline gespielt hat, weil auch Fritz sehr nah an der Grundlinie stand, gab es da sogenannte offene Tür. Und immer wieder hat er mit der Rückhand Longline Punkte sammeln können und dadurch auch Fritz verunsichert. Also Papa oder der Taktikfuchs Micha haben sich da was gedacht, von wegen, wie wechseln wir mal die Strategie und es ist echt sehr gut gegangen. Aber noch was fiel mir auf, der war bei euch im Studio, der war entspannt, der hat gelächelt. Sag mal, wie war Sascha Zverev im Studio?
Ja, super. Also ich empfinde ihn als total befreit. Natürlich, ich bin nicht 12 Stunden am Tag mit ihm zusammen. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn die Tür sich schließt und er alleine im Zimmer ist, ob er sich da dann Gedanken darüber macht oder sich Stress macht oder Druck. Das gehört ja irgendwie auch dazu zum Tennisspieler-Dasein. Aber in den Momenten, in denen ich ihn gesehen habe, scheint er extrem befreit, aber nicht irgendwie so überfliegend, sondern er ist immer noch sehr fokussiert, er ist immer noch sehr auf eine a man on a mission, haben wir ja vor den French Open schon gesagt. Es fühlt sich immer noch so an, als hätte er klare Ziele und als wäre er, würde er sich jetzt nicht zufrieden geben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieser French Open Titel ihn doch ein bisschen so einen ganz kleinen, diesen kleinen meckernden Mann, den man im Hinterkopf hat manchmal. Bei mir ist es eine meckernde Frau, aber bei euch vielleicht ein meckernder Mann, der dir sagt, ah, kannst du es jemals schaffen? Wirst du es jemals schaffen? Du bist nicht gut genug. Ich glaube, der hat wirklich Sendepause, den hat er in den Keller eingeschlossen und das ist echt schön zu sehen, weil er einfach, weil er jetzt sein Tennis spielen kann und dann kommt es darauf an und das finde ich so bemerkenswert. Jetzt kommt es einfach darauf an auf Tagesform, Bedingungen, Taktik. Und vorher war es so, kann Sascha das psychologisch hinkriegen? Genau. Und ich finde, die Frage gibt es nicht mehr so, sondern es kommt dann darauf an, sollte er ins Finale kommen, wir reden gleich über Arthur Ferry, aber sollte er ins Finale kommen, dann ist es so, okay, spielt er an dem Tag besser als ein Djokovic? Serviert er besser als ein Jannik Sinner? Und das, darüber wollen wir ja reden, weil wir wissen ja, was er für ein Tennisspieler sein kann. Deswegen freut mich das sehr, dass dieser meckernde Mann Sendepause hat.
Und das jetzt im 10. Jahr. Ich meine, lieber spät als nie, sage ich. Ich meine, ich war immer überzeugt, mit diesem Aufschlag, ne, mit dieser Physis, muss der Kerl doch in Wimbledon gut spielen. Das gibt's doch gar nicht. Und aber es hat bis dieses Jahr gedauert, bis er zum ersten Mal im Viertelfinale ist, er zum ersten Mal im Halbfinale. Es gibt für mich nach wie vor keinen Grund, warum er dieses Jahr Wimbledon nicht gewinnen kann. Aber noch eine Frage. Du hast einen anderen ewigen Rivalen, nenne ich es mal, oder meinen früheren Widersacher Michael Stich im Studio gehabt. Wie ist es denn, mit dem Mann aus Hamburg zu arbeiten, jetzt die 12 Tage?
Ich mag es sehr, aber er ist ein großer, ich nenne ihn Contrarian. Was heißt das? Er muss immer die Gegenmeinung einnehmen. Was ich ja... Ich weiß nicht, ob er früher auch schon so war. Ich finde es ja gut, weil ich finde, es macht für ein gutes Fernsehen. Das ist das Nummer eins. Und das Nummer zwei, die Nummer zwei Geschichte daran, finde ich, es bringt dich mehr zum Nachdenken. Weißt du, wenn du was sagst und dein Gegenüber sagt, ja, genauso sehe ich das auch, dann überdenkst du deine Position nicht nochmal. Und so musst du es wirklich beinfest argumentiert bekommen, damit Michael Stich, gestern hatte ich so ein paar Grafiken zum Spiel Zverev Fritz und habe dann so gesagt, ja, so sah es früher aus, jetzt sieht es so aus, deswegen glaube ich da. Und dann hat er das erste Mal so gesagt, ja, alles gesagt, sehe ich auch. Aber du kannst nicht sowas raushauen und dann erwarten, dass er sofort mit dir, dass er dann sofort mit dir d'accord geht, sondern du musst es wirklich argumentieren und gut begründen, warum du etwas denkst. Und das macht mich auch besser, weil ich muss ich muss ein bisschen tiefer gehen und deswegen macht es mir großen Spaß. Aber du musst immer auf der Hut sein. So war es wahrscheinlich als Spieler auch, oder? Wenn man gegen Michael Stich gespielt
hat. Nein, und das ist ja der Punkt. Ich meine, der hat Wimbledon gewonnen, der weiß, wie es geht. War die Nummer zwei der Welt. War Finale Paris, Finale US Open. Also der weiß ganz genau, über was er spricht. Und das macht ja auch das Niveau aus, das er gegenüber hat. Der weiß, wie Tennis gespielt wird. Ist nicht mehr jede Woche dabei, aber ich glaube, Wimbledon kennt er sich gut aus, auch mit seiner Spielweise, dieser gute Aufschlag, dieses Ballgefühl. Und ich würde gern häufiger euch zuhören oder zuschauen, aber ich bin bei den Italienern zu Hause.
Du bist bei den Italienern fest. Ja, ich warte noch. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Da können wir die Zuschauer und Zuschauerinnen oder Zuhörer und Zuhörerinnen schon mal darauf vorbereiten. Wir haben schon ein paar Mal mit Michael gesprochen, dass er zu uns auch dazukommt. Es hat terminlich noch nicht geklappt, aber wir arbeiten dran, also keine Sorge.
Okay.
Weil dieses Dreiergespann würde ich mir schon gerne, vor allem dann, ich würde mich dann zurücklehnen und euch gerne zuhören, weil ganz oft hätte ich gerne auch deine Meinung gehabt. Zum Beispiel, er hat das Lehechka-Zverev-Match kommentiert, das hat er super gemacht. Er hat wirklich, weil ich saß Courtside und habe wirklich genau das gesehen, was er dann auch, also er kann das einfach super analysieren und sieht die Spielzüge sehr, sehr gut. Und ich finde dann, hätte ich auch noch gerne deine Meinung gehabt. Das wäre dann so was ganz, ganz Rundes geworden für mich. Als Tennis-Fan wäre das für mich so, so Halleluja.
Ja.
Nee,
aber
und dann noch
ja
Stefanie Graf am besten und dann kann ich direkt sterben und in den Himmel fahren oder in die Hölle.
Nein, aber es macht ja auch, dass man auch manchmal konträre Meinungen hat. Und das muss man ja argumentieren und das macht es ja auch aus. Weil wenn immer alle sagen, alles war schön und gut und wunderbar, dann macht's ja keinen Sinn, einen Kommentar abzugeben. Sondern man muss auch mal so zwischen den Punkten schauen und so. Mhm. Und da macht es Spaß eben, sich mit einem echten Experten zu unterhalten. Also deswegen, genau. Gut, dass er, du hast den Sascha im Studio, hast den Micha im Studio, also wen hast du noch gehabt? Yannick da oder Novak war da?
Yannick hatten wir, genau, im Studio war noch, oder über ihn können wir auch gleich noch sprechen. Jan-Lennart Struff war zweimal bei uns. Der war super drauf, hat ja auch ein unglaubliches Turnier gespielt. Wir hatten gestern Kevin Kravitz und Tim Pütz da, die heute das Halbfinale um 13 Uhr in Wimbledon spielen. Also die haben auch einen super Erfolg gefahren. Und die waren richtig lustig, weil die haben so, ja, haben wir scheiße gespielt. Ihr seid im Halbfinale Wimbledon. Die so, ja, also wir verstehen auch nicht so richtig, wie wir das gemacht haben. Wir haben echt nicht gut gespielt. Ja. Aber sie sind im Halbfinale und spielen heute gegen Arevalo und Pavic. Und Arevalo und Pavic, die haben die 1000 Male schon gespielt. Und ich glaube, erst einmal oder zweimal verloren. Also sie haben eine gute Bilanz. Okay. Deswegen vielleicht können wir sogar zwei Wimbledon-Finalisten hier in SW19 haben, wenn es ein bisschen gut läuft. Wir gucken mal. Aber Boris, lass uns noch ganz kurz, bevor wir zu den Frauen gehen, über Jan-Lennart Struff und Arthur Ferry sprechen. Jan-Lennart Struff hat leider, du hast es gerade erwähnt, gegen Jannik Sinner verloren, aber was für ein Turnier hat dieser Junge bitte gespielt? Was für eine Einstellung, so ein Sportsgeist, so ein Vorbild für alle Kinder, alle Sportler und Sportlerinnen dieser Welt, was für eine Einstellung er reingeht. Und Arthur Ferry, wow, was für eine Geschichte. Die Briten überschlagen sich vor Freude, dass Arthur Ferry, dass sie, obwohl Jack Draper rausgezogen hat, trotzdem Halbfinalisten hier haben.
Naja. Nee, vielleicht ein Wort zu Struffi. Also wenn man ihn kennenlernt, dann muss man ihn einfach lieben. Es ist so ein sympathischer Zeitgeist. Und du sagst es, Sportsmann. Also sein Slogan ist ja never give up. Also niemals aufgeben. Und er personifiziert das wie kaum ein anderer. Mit 36 zum ersten Mal überhaupt in einem Viertelfinale einem Grand Slam. Der spielt seit 17, 18 Jahren Profitennis und war noch nie im Viertelfinale. Und das eben jetzt in Wimbledon, starke Gegner geschlagen, auch immer über 5 Sätze gehen müssen. Mhm. Also auch körperlich eine unglaubliche Leistung. Und auch das Match gegen Sinner war also à la bonheur. Also da muss er sich nicht verstecken. Und er sagt doch immer so, wie er es denkt. Also es ist kein Schauspieler, der sagt nicht Sätze, wo du sagst, das glaube ich ihm nicht. Oder er sagt auch immer offen, wenn es ihm nicht gut geht oder wenn er schlecht gespielt hat. Und einzigste, wo ich sage, er ist Borussia Dortmund-Fan, okay, nobody's perfect. Aber ansonsten habe ich diesen großen Teddybär, so fühlt er sich dann an, wirklich gerne und habe mich unglaublich für ihn gefreut, weil dadurch hat er wieder eine längere Karriere. Er ist jetzt in der Weltrangliste, glaube ich, wieder erste 50, das heißt Hauptfeld bei allen großen, wichtigen Turnieren und das ist doch was, dass wir dann Struffi einfach 12 Monate länger haben.
Ja, super. Und es war sehr lustig. Gestern bin ich in Jannik reingerannt. Wir sind gleichzeitig angekommen in Wimbledon. Und dann habe ich so gesagt, Jannik, gestern gegen Struffi. Und er war so, das sieht man jetzt im Podcast nicht. Tut mir leid für die Zuhörer und Zuhörerinnen, aber die uns sehen, sein Gesicht, der so, oh Gott, ey, das war so hart. Und das hat mich so gefreut, weil Jannik ist ja auch so ähnlich wie Struffi. Der hat zwar ein Pokerface, aber wenn man ihn trifft, der kann das auch nicht so richtig verbergen, was er denkt. Genau. Und er hatte echt, dem ging der Arsch auf Grundeis gegen Struffi, weil du hast halt nichts in der eigenen Hand, ne? Struffi spielt halt Surfen Volley, serviert mit 2,20, geht auf jeden Aufschlag drauf mit Return und du fühlst dich halt, als hättest du nichts unter Kontrolle und Jannik war richtig erleichtert, dass er dieses Match in 3 Sätzen über die Bühne bekommen hat und das fand ich schön, weil das zeigt so den Respekt vor Jan-Lennart Struffs Leistung, wenn die Nummer 1 der Welt, wenn ihm erstmal alles aus dem Gesicht fällt, wenn ich sage, boah, so Struffi gestern war schon hart, oder? Natürlich, Mann.
Ne, schön. Nee, auch das sind so solche tolle Bewegungen, wenn man eben vor Ort ist und du die Spieler und Spielerinnen in der Players Lounge oder beim Arrival siehst und dann einfach so zu 3-4 Sätze und dann ist man nicht verstellt, sondern die haben Respekt für dir, die wissen, du wirst das.
Weiß ich nicht, wenn sie mich gestern haben spielen sehen, dann nicht mehr.
Nee, aber du bist eben schon lange dabei und so weiter und das zeichnet das Ganze, die Atmosphäre auch da. Wir sind ja auch Fans, ne? Wir wollen ja, dass den Spielern gut geht. Klar, wenn sie Doppelfehler machen, müssen wir das kritisieren, aber sonst sind wir auch Fans und so dieses Zwischeneinander, diese Zwischentöne machen es dann aus. Arthur Ferry, du hast das angesprochen. In Englisch sagt man Fairy Tale. Also dieses Wunder,
das ist super,
was da gerade...
Die Wortspiele haben die einfach drauf, die Engländer.
Ja, ja, was da gerade stattfindet. Mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen, 114 der Welt vorm Turnier, ist in Wimbledon groß geworden, also um die Ecke vom All England Club. Ist übrigens in Paris geboren, also er hat zwei Pässe. Allerdings war er nur einen Monat in Paris, ich habe mal recherchiert, und ist dann mit seinen Eltern direkt nach Wimbledon auch gezogen. Schlauer Kerl. War auf der Stanford University und deswegen erst das später mit Tennis angefangen. Aber das macht er ziemlich gut, weil die Briten so nach den ersten Tagen alle Wildcards verloren, Draper raus, Raducanu raus, alle anderen haben verloren. Die dachten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben wir gemacht? Und plötzlich kommt Fairy Tale und ist da im Halbfinale. Auf der einen Seite finde ich es natürlich wunderschön, auf der anderen Seite ist das genau das Viertel von Shelton gewesen. Und Shelton hat in der ersten Runde gegen Virtanen verloren, den Finnen.
Das war enttäuschend.
Und Virtanen schlägt dann, hat dann verloren gegen Ferry und hat eben Ferry diesen Quarter gehabt. Muss man sagen, wie kann Shelton sowas passieren? Ich hatte ihn auf der Liste als einer der Favoriten.
Ja.
Wieder früh verloren in einem großen Turnier. Müssen wir sich mal auch separat unterhalten, warum das so ist. Aber Ferry, die sprechen jetzt alle schon, die letzte Wildcard, die gewonnen hat, war Goran Ivanišević. Das denke ich mir, aber Goran war ein anderer Spielerphrase. Ja. Junge, bleib mal, lass mal die Kirche im Dorf. Also Ferry ist wirklich die Überraschung überhaupt. Auf deiner Seite gegen Coboli glatt gewonnen im Viertelfinale. Italiener den dritten Satz 6-0 laufen lassen. Da waren die im Studio hier in Mailand nicht amused.
Wirklich? Sag mal, waren sie stinksauer?
Ja, ja. Dass er den dritten sozusagen hat laufen lassen, 6-0. Und das hat aber andere Gründe, die sagen, der Italiener jetzt hat viel zu viele Leute gerade im Team und dann haben sie das Haus wohl nur bis zum Mittelwochenende gemietet, mussten sich ein neues Haus suchen, weil sie eben Kosten sparen wollen. Also das ist nicht alles hundertprozentig professionell organisiert. Coboli zur Information ist Vierter auf dem Race nach Turin.
Ist Vierter, krass.
Der ist Vierter. Da kann man schon ausgehen, dass er mal mit der zweiten Woche in Wimbledon spielt. Also da müsste das Umfeld einfach besser arbeiten. Aber die Engländer, ich schreibe ja immer eine Kolumne für die Telegraph und da musste ich also gestern Nacht noch eine Stunde über Arthur Ferry und woher der kommt und warum er Chancen hat gegen Zverev, was ich natürlich nicht wirklich glaube, aber ich muss
du
dem...
Du hast dir irgendwas aus den Fingern gezogen.
Ich habe mir so ein bisschen was hier aus den Fingern gezogen, ne? Weil natürlich die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ist eine unglaubliche Geschichte. Der ist jetzt garantiert erste 35 der Welt oder 36, das heißt auch der hat 12 Monate Garantie Hauptfeld. Also das ändert das Leben. Deswegen Grand Slam, alle Spieler und Spielerinnen, das kann euer Leben ändern, wenn er in die zweite Woche kommt, wenn er Halbfinale kommt, das Preisgeld, das die Turnierpunkte, die er gewinnt. Vor 115 hat er angefahren, vor 10 Tagen, jetzt ist er 36 der Welt. Unglaubliche Geschichte.
Ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Und du sagst, dass er ist in Paris geboren und es ist witzig, neben uns im Studio sind die Franzosen mit Fabrice Santoro und Tatjana Golovin als Experten und Experte und Expertin. Und ich bin einmal vorbeigelaufen, nachdem Ferry Grigor Dimitrov geschlagen hatte in 5 Sätzen, war ja ein krasses Match. Ja. Und ich lief vorbei und ich hörte die ganze Zeit Arthur Ferry sagen. Ich so, habt ihr ihn schon einfranzösisch? Und die so, ja, das ist in Paris geboren, das ist quasi ein Franzose. Klar. Also die Franzosen haben ihn schon eingesagt und versuchen ihn als Franzosen zu verkaufen. Das war sehr lustig. Aber das wollte ich dich fragen. Erinnert er dich ein bisschen, also vielleicht für diejenigen, die ihn noch nicht haben spielen sehen, er nimmt den Ball, also er hat schon echt Qualitäten. Ne? Ja. Er ist ein sehr kleiner Spieler, was auf Rasen ihm zugutekommt. Sein Schwerpunkt ist sehr niedrig.
Genau.
Er nimmt die Bälle extrem früh, hat echt eine schnelle Vorhand. Also der spielt zügig von beiden Seiten, aber vor allem von der Vorhandseite. Und der kann das Tempo so mitnehmen, weil er halt so einen super niedrigen Schwerpunkt ist, bewegt sich unmenschlich, hat aber auch keine Angst davor, ins Netz zu gehen, dafür, dass er relativ klein ist und macht das Beste mit seinem Aufschlag. Also platziert die gut. Aber erinnert er dich ein bisschen an Arnaud Clément? Irgendwie hat von der Spielweise hat er mich so ein bisschen an Arnaud Clément erinnert. Siehst du das Gleiche oder siehst du das gar nicht?
Ja,
nee,
auch französisch, Arnaud Clément natürlich. Nein, also du hast das gut beschrieben durch seinen tiefen Schwerpunkt. bewegt er sich so gut und das ist so seine große Stärke, gute Grundschläge. Mhm. Und ich finde, er sieht mit Kappe ganz anders aus wie ohne Kappe. Ich habe den mal im Interview da gesehen, er hat richtig lange Haare, also übers Gesicht lange Haare. Oh, also wenn der jetzt in Wimbledon läuft ohne Kappe, wird ihn keiner kennen. Mit Kappe sagen alle, ah, das ist doch der Ferry. Ja. Also dem sein Leben wird sich auch jetzt ändern, aber nee, also der muss Sascha ernst nehmen. Das ist keine gemähte Wiesen. Der wird die Unterstützung vom ganzen Stadion haben, also 16.000 werden ihn da unterstützen. Also die Briten haben nicht häufig einen im Halbfinale oder im Finale und deswegen werden die alles tun. Ich bin mal gespannt auf die Royal Box. Gestern war ja die Königin, Queen Camilla, war ja da und so. Also das ist schon wichtiges Thema, wer in die Royal Box kommt. Ich weiß, dass Kate William große Unterstützer von Wimbledon sind und wahrscheinlich auch im Halbfinale oder spätestens im Finale da sein werden. Und das kann so einen jungen Briten auch beflügeln, wenn also die ganze royale Familie da sitzt oder so Teile davon. Also das ist ein anderes Spiel für Sascha Zverev, mit dem hat er nicht gerechnet. Und das hat vielleicht auch weniger mit Tennis zu tun, sondern mehr mit den Voraussetzungen, wie es präsentiert wird. Ich meine, die haben jetzt noch 1,5 Tage, bis losgeht, aber es wird Tag und Nacht jetzt über dieses Match berichtet. Das heißt, am besten für Sascha Ohren zu, Augen zu, bleib bei der Familie, kein Telefon aufmachen, kein Fernsehen anmachen, wenn das denn möglich ist.
Ja, und ich hoffe für ihn, also was heißt für Sascha, aber für sein Team, dass die so ein bisschen dieses, ich weiß, Mischa war bei uns im Studio, der hat das, glaube ich, gesehen, aber dass sie so ein bisschen dieses Dimitrov-Match geguckt haben. Grigor war ein bisschen müde, hatte ich das Gefühl, oder sehr verkrampft gegen so ein No-Name in Anführungszeichen zu spielen, aber der war nicht bei 100%. Und man hat es bei ihm gesehen, er hat taktisch echt nicht schlau gespielt. Ja. Ich drück's mal diplomatisch aus. Der hat alles flach gespielt und diesem kleinen Jungen, weißt du, diesem kleinen flinken Ferry eigentlich genau in die Schlagzone gespielt. Und ich glaube, das ist für Sascha super, dass er kann jetzt schnell spielen, aber gegen Ferry muss er das gar nicht. Weißt du, wenn er dann mal wie seine alte Vorhand-Topspin mit ein bisschen Höhe übers Netz spielt, da wird der Ferry viel mehr Probleme haben als dieses Gehacke, weil das hat ihm voll gelegen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Dimitrov hat doch die Variation. Wieso hat er das nicht mal versucht, ein bisschen einzusetzen? Ich glaube, der war müde und verkrampft. Das war eine Riesenchance. Und er konnte nicht klar denken. Das ist ja oft so, wenn man dann auf dem Platz steht, ist man voller Emotionen und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Naja. Aber ich glaube, das ist so eine gute Nachricht für Sascha, dass wenn der eine Plan nicht funktioniert, kann er immer noch sein altes Spiel spielen und hat trotzdem, glaube ich, eine gute Chance, weil Ferry einfach es ganz gerne flach mag. Oder was denkst du?
Ja, du musst nur klar im Kopf bleiben, ne? Du musst klare Gedanken bei dir bleiben, nicht unter Stress kommen, wenn der auch mal einen Satz gewinnt, das ist ja alles kein Problem, sondern immer eben, weil du richtig sagst, Sascha hat jetzt mehrere Variationen, dieses Aggressive, dieses Offensive oder dieses Abwartende, wobei ich da immer ein bisschen Bauchwellen habe. Also ich will ihn leer, dass er eben die Power, die er hat, einsetzt und dann kann er den Ferry auch dann glatt in 3 Sätzen gewinnen, weil dann ist ja das Turnier nicht vorbei. Also er muss auch da ein bisschen mit der Kraft haushalten, weil im Finale würde dann Djokovic oder Sinner warten und da muss er sein bestes Tennis spielen.
Ja, ne? Ich freue mich sehr darauf.
Ja, ja.
Ja, wolltest du noch was dazu sagen?
Nee, aber die Damen. Also
das wollte ich auch.
Ja, es gibt ja noch der Damenwettbewerb, also die Ladies Championships. Und da ist es seit 2017 so, dass es wieder einen neuen Champion gibt. Also seit 2017 konnte keine Siegerin ihren Titel verteidigen. Auch nicht Iga Swiatek. Warum ist das so bei euch?
Das ist eine sehr gute Frage, Boris. Das müsstest du, weiß ich nicht, irgendjemanden im Himmel befragen, der sich damit besser auskennt als ich. Also vielleicht für diejenigen, die das Frauentennis nicht ganz so verfolgt haben. Ich kann es verstehen in Deutschland, denn wir haben gerade super deutsche Spieler und die kommen weit. Deswegen haben wir auch die meiste Zeit jetzt über das Herrentennis gesprochen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Herren höher einwerten als Damen. Aber wir haben gerade super deutsche Spieler mit Jan-Lennard Struffs großem Erfolg und Sascha Zverev, der wirklich eine große Chance hat, hier noch 2 Matches zu gewinnen. Aber bei den Frauen ist es so, dass Karolina Muchova spielt gegen Coco Gauff. Das wird um 13.30 Uhr gespielt. Und Marta Kostyuk spielt gegen Linda Noskova. Das ist das andere Halbfinale. Und auf den ersten Blick, ja, sieht es ein bisschen aus, als würde wieder komplett neue Spielerinnen da sein. Aber wenn du genauer hinguckst, Boris, haben die 4 Spielerinnen sich mit diesem Jahr wirklich diese Halbfinals erspielt. Also es sind nicht nur die Wimbledon-Ergebnisse, die sie gefeiert haben, sondern wir fangen mal oben an. Carolina Muchova hat schon WTA 1000er gewonnen. Das war letztes Jahr, hat den Doha gewonnen. Es war letztes Jahr schon ein gutes Omen für Amanda Anisimova, die dann Finale Wimbledon, Finale US Open spielte. Carolina Muchova hat das gewonnen, Finale in Stuttgart gespielt und ist jetzt hier im Halbfinale, spielt super, hat Naomi Osaka rausgenommen. Coco Gauff, wir wissen, Coco Gauff ist immer eine für die Grand-Slam-Titel, die weiß, wie es geht, schon 2 Grand-Slam-Titel gewonnen, hat dieses Jahr Finale in Madrid gespielt, Finale in Rom gespielt. Auch wenn sie immer mal wieder gewackelt hat, die weiß einfach, wie es geht. Wir gucken unten hin. Marta Kostyuk hat erst 3 Matches dieses Jahr verloren. 3 Matches erst. Die spielt eine unglaubliche Saison und die Matches, die sie verloren hat, waren gegen Sabalenka, Rybakina meistens. Ne? Also
kann
wirklich
man mal
gegen
verlieren,
die 1. Genau, kann man mal verlieren. Und gegen Andreeva, klar, das war das Halbfinale im French Open. Also hat da schon, hat nur ein einziges Match und das war das gegen Andreeva auf der Sandplatzsaison überhaupt verloren. Also eine unglaubliche Saison von ihr. Und dann haben wir Linda Noskova, die Berlin gewonnen hat, ein WTA 500er, das bestbesetzte WTA 500er der Welt. 9 von den Top 10 waren da, 18 von den Top 20. Und wer hat sich durchgesetzt? Linda Noskova im Einzel und im Doppel übrigens, hat Einzel und Doppel gewonnen. Also wenn du dann genauer hinguckst, dann siehst du, dass all die Spielerinnen, die da sind, schon das ganze Jahr über verdammt gutes Tennis gespielt haben. Und so ist es dann doch wieder kein Zufall. Aber du hast recht, es ist natürlich für die die Casual-Tennis-Fans, die vielleicht nicht jede Woche einschalten zu jedem Tennisturnier, ist es wieder so ein Okay-Moment. So, ja. Warum sind es wieder Spielerinnen, die wir nicht kennen, außer Coco Gauff vielleicht?
Ja. Aber
wer gefällt dir am besten, würdest du sagen?
Ja, also von der Spielweise gefällt mir am besten Muchova. Mhm. Die spielt so wie ein Kerl. Also die hat Elemente in ihrem Spiel. Das sieht man beim Herrentennis. Bei Coco Gauff, die Kämpferin vor dem Herrn, die hat jetzt 4-mal 3 Sätze gebraucht, um weiterzukommen. Ich habe in einem Interview mit Andy Roddick gehört, sie war noch nie müde auf dem Tennisplatz. Also wenn sie verliert, nicht weil sie müde war, da hat Andy nur mit dem Kopf geschüttelt. Also das ist die fitteste Spielerin. Bis jetzt keine große Liebesaffäre mit Rasen gehabt. Aber sie hat sich eben wirklich über den Kampf ins Spiel. Kostyuk hat nach Paris Urlaub gemacht in Griechenland, ist zurück in die Ukraine und hat 2 Jahre lang kein Match auf Rasen gewonnen.
Ja,
und dann
das
war
ist
sie
total
in der Trainingswoche
krass.
Im Orangipark und hat dann einen Trainingssatz gegen Serena Williams verloren und gegen Pegula. Und dann hat sie mit den Händen geschüttelt. Dann hat ihre Trainerin gefragt, du traust dir das zu, dass der Rasen eigentlich für dein Spiel gemacht ist? Musste kurz überlegen, dann sagte sie zu 100%.
Ja,
insofern war da etwas in ihr, was da gelodert hat und was wohl nicht rausgekommen ist. Und jetzt, 10 Tage später, sind wir im Halbfinale. Also, du sagst aber richtig, das gibt Gründe, warum die 4 im Halbfinale sind, wobei für den normalen Tennisfans sind vielleicht außer Coco Gauff die einen Traum bekannt. Findest du das gut, dass es immer wieder neue Siegerinnen gibt bei den Damen oder findest du eine Rivalität wie bei den Herren, Alcaraz, Sinner, Djokovic und Zverev, findest du das besser?
Ich finde, es ist eine saugute Frage. Ich antworte dir mit Jein und ich habe Argumente für Ja und Nein. Ich persönlich finde es gut, aber der Grund daran liegt, und dessen bin ich mir sehr bewusst, dass mein Job Tennis ist und ich fast jede Woche oder jede zweite Woche bei irgendeinem Tennisturnier bin und ich froh bin, wenn wir neue Spielerinnen haben, über die ich reden kann. Weil irgendwann rede ich mir den Mund fusselig über die gleichen Spielerinnen und Spieler jedes Mal wieder. Ne? So. Deswegen für mich persönlich mag ich es, dass wir immer neue haben. Gleichzeitig sage ich Nein, weil ich weiß, damit wir die Leute erreichen, die vielleicht nicht jede Woche Tennis gucken, brauchen wir große Stars und wir brauchen sich wiederholende Namen. Wir haben es bei dem French Open besprochen, ne? Als Sinner raus war, sind die Einschaltquoten bei uns natürlich nach oben gegangen, weil Alexander Zverev gewonnen hat, aber überall sonst sind sie eingebrochen. In Amerika vor allem, das ist ein großer Markt und große Stars und Zverev wird jetzt vor allem jetzt mit diesem, selbst wenn er jetzt im Halbfinale, Finale verlieren sollte, der hat sein Resultat backed up, ne, wie sagt man das? Er hat es bestätigt mit, mit dieser Woche. Das heißt, er wird in die Gefilde eines Stars kommen, wo er dann auch alleine die Zuschauer zieht. Aber bis vor den French Open war es so, dass wenn wir keine Champions haben, brechen die Einschaltquoten ein. Und deswegen ist es wichtig für den Sport, fürs Damentennis, fürs Herrentennis, egal wo, dass es wiederkehrende Namen und wiederkehrende Stars gibt. Und deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Für mich persönlich ist es interessanter, wenn ich neue Spielerinnen habe, die ich neu bewerten, neu analysieren kann. Aber ich glaube, für den Sport ist es wichtig, dass wir die wiederkehrenden Stars haben. Und eine Arina Sabalenka, ich meine, die hat jetzt gerade, ich weiß nicht, ob man schon von Krise sprechen kann.
Ja, wollte ich gerade fragen, was ist denn da los? Also die ist die Nummer eins der Welt, hat Paris, ich sag mal, fast versagt mit dem letzten Satz. Jetzt Wimbledon ähnlich. Ihre Pressekonferenz danach finde ich jetzt nicht optimal. Sie will sich jetzt erstmal betrinken. Und dann, sag mal, es ist ehrlich, aber das ist für eine Top-Sportlerin ist das nicht optimal. Also, was ist denn da los? Warum schafft Sabalenka es nicht momentan, ihre beste Form bei einem Grand Slam auf den Platz zu bringen?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, einerseits macht sie sich echt viel Druck. Das ist das eine, dass sie unbedingt diese super Ergebnisse, die sie zwischen den Grand Slams hat, bestätigen will und dann da diese mentale Blockade hat auf eine Art und Weise. Ich habe gehört, dass sie auch echt Probleme mit dem unteren Rücken hat. Das war schon während Rom so, dass es da nicht ganz optimal ist, gerade mit ihrer Gesundheit. Das ist das eine. Und dann glaube ich aber auch, dass sie auf Rasen, man denkt, ihr Spiel ist perfekt für Rasen, aber ich glaube, sie fühlt sich nicht wohl auf Rasen. Mhm. Und das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Selbst wenn alle anderen sagen, oh, du bist so gut auf Rasen, du müsstest so gut auf Rasen spielen, wenn du dich nicht wohlfühlst, kann dir das kein Mensch der Welt einreden. Und ich habe das in Berlin bemerkt, die läuft immer noch so ein bisschen wie auf Eierschalen. Man hat das Gefühl, sie hat Angst hinzufallen. Das ist natürlich ein Riesending, wenn du dich nicht frei bewegen kannst. Und das andere, diese hohe Ausholbewegung bei der Vorhand, die auf allen anderen Belegen zu einer unglaublichen Power und Kraft führt. Mhm. Auf Rasen ist sie manchmal spät dran. Ihr Treffpunkt ist nicht vorm Körper, sondern neben Körper. Und dann schleichen sich Fehler ein. Und dann wird sie unsicher. Warum mache ich so viele Fehler auf der Vorhand? Und ihre Lösung ist ja dann nicht, ich versuche jetzt mal ein bisschen höher mit Spin zu spielen, sondern ihre Lösung ist ja, dann hau ich noch mal härter drauf.
Hau den Lukas, sage ich ja nur. Hau den Lukas.
Und das ist dann natürlich nicht optimal auf Rasen, weil man dann schnell das Gefühl verliert. Und du weißt es selbst, Rasen ist, finde ich, so ein komplizierter Belag, wenn du da einmal ein bisschen Unsicherheit verspürst. Ja. Ich meine, das war ja bei mir so, ich habe nie richtig gut auf Rasen gespielt, weil ich immer eine gewisse Unsicherheit hatte. Und mir haben auch immer alle gesagt, ey, auf Rasen solltest du doch so gut spielen, du bewegst dich gut mit deinen flachen Schlägen. Aber ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich hatte eine Unsicherheit. Und dann konnte mir das jeder Mensch der Welt sagen. Und ich glaube, bei ihr ist das ein bisschen ähnlich, natürlich auf einem ganz anderen Niveau als ich damals. Aber trotzdem, ne, die anderen sagen, du könntest, du müsstest und sie spürt es, glaube ich, innerlich nicht so.
Nee, also die Beinarbeit ist entscheidend auf Rasen. Die unterscheidet sich fundamental von allen anderen Belegen. Du rutscht einfach oft aus und dann musst du tiefer in die Knie gehen und immer in die Knie bleiben, auch wenn die Rallye losgeht. Und auch je nachdem, wo du dich bewegst, näher in der Grundlinie ist es nicht so rutschig wie weiter hinten. Mhm. Auch das unterscheidet sich von Sand. Also immer etwas näher im Feld sein. Und also man muss schon auf Rasen anders Tennis spielen. Und das wollen gerade Superstars nicht akzeptieren, dass man sich eben anpassen muss. Was ist denn bitte mit Iga Świątek los? Ich meine, die Arme, sage ich da nur. Die hat ja Trainer gewechselt im Frühjahr und so. Irgendwie, ich dachte jetzt, Wimbledon, letztes Jahr Titel gewonnen, zumindest zweite Woche, aber relativ früh, glaube dritte Runde verloren.
Genau, sie hat gegen Alex Iala verloren. Ja. War es dritte oder vierte Runde? Ja, aber relativ früh. Ich glaube dritte Runde, dritte. Genau, dritte. Und dabei hat sie in der zweiten Runde, also wir hatten ja schon darüber gesprochen, sie hatte wirklich mit die schwierigste Auslosung von allen. Es war ein bisschen, es ist gerade so ein bisschen wie verhext bei ihr, finde ich. Weil die Auslosungen sind nicht gut, sie spielt früh gegen gute Spielerinnen, ist verunsichert, macht sich extrem viel Druck. Gleichzeitig ist sie in dieser Periode der Transformation. Du hast es gerade gesagt, mit dem neuen Trainer, der versucht, dir ein bisschen anderes Spiel beizubringen und all diese Sachen. Es sind zu viele Faktoren, die gerade gleichzeitig passieren. Und ich weiß auch nicht, ich hoffe, dass sie schnell wieder zu ihrer besten Stärke findet, weil wie gesagt, wir brauchen diese wiederkehrenden Stars. Und ich bin froh, dass Coco Gauff im Halbfinale ist, weil sonst heißt es schon wieder, ja, guck mal, bei den Frauen ist Chaos. Ne? Ja, und es ist halt, auch wenn wir es jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aufgedröselt haben, nee, das sind keine zufälligen Halbfinalistinnen, haben sich das alle auf ihre Art und Weise verdient. Trotzdem fühlt sich das dann so an, wenn keine Coco Gauff da ist, ja, wer sind all diese Frauen im Halbfinale, warum sind die da? Und das ist echt schwierig, deswegen chop, Leute.
Aber jetzt frage ich dich direkt, das mache ich immer gerne, wer wird gewinnen zwischen Muchova und Gauff? Und wer wird gewinnen zwischen Kostyuk und Noskova?
Ich habe wirklich null Ahnung, Boris. Null. Und ich werde einfach komplett aus dem Gefühl antworten. Ja. Ich sage, ich kann es nicht. Ich sage Noskova-Finale, das sage ich. Berg Muchova oder... Die Gauff hat ja 6-1 Bilanz, ne, gegen Muchova. Ja. Das letzte Match hat aber Muchova gewonnen.
Auf Rasen, Halbfinale.
Halbfinale. Ich sag Gauff, einfach wegen Erfahrung. Ich finde, Muchova war besser als Spielerin auf Rasen, aber ich sag wegen Erfahrung. Aber aus dem Bauch, ich habe gar keine Ahnung. Gauff, Noskova Finale. Bei den Männern sage ich.
Ja, genau. Zverev gegen Djokovic und Zverev gegen Ferry. Also bei Zverev sind wir uns, glaube ich, beide einig.
Ja.
Sascha wird im Finale sein.
Ich sag Djokovic, einfach so. Was sagst du?
Ja, ich glaube auch.
Wirklich
ich
glaub, so?
Ich glaube, dass Djokovic ins Finale kommt. Und ich glaube aber dann, dass Sascha Zverev gewinnen wird.
Sehr gut, glaube ich auch. Und was glaubst du bei den Frauen?
Ich glaube, Muchova hat für mich das natürlichere Spiel auf Rasen, wenn sie die Nerven behält. Und Kostyuk Paulini habe ich gestern mir angeschaut. Die hat mir sehr gut gefallen. Noskova hat natürlich den Sieg in Berlin. Ich sage Kostyuk gegen Muchova. How about that?
Ja. Okay. Liebe ich, Boris, vielen Dank. Ich muss rennen. Ich habe gleich, vor einer Minute Hair und Make-up gehabt.
Okay. Brauchst du doch gar nicht. Du siehst doch gut aus.
Ah, danke, Boris. Genau das wollte ich. Das war Fishing for Compliments hier. Es hat funktioniert. Gut. Ich danke dir sehr. Wir sprechen am Montag nach dem Finale der Männer wieder und ich freue mich sehr darauf.
Alles klar. Danke
dir.
Boris. Alles Gute.
Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.